Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, so kurz vor der Predigt. Die Kinder, die bleiben da. Und jetzt wird's spannend. Also, ich lese uns nochmal den Text, über den wir heute nachdenken wollen. Da geht es schon richtig spannend zur Sache. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das muss man sich jetzt wirklich vorstellen. Da spricht man mit jemandem und plötzlich weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Nö, geht mir genauso. Das ist ja schon was Spannendes, dass ein Mensch plötzlich verschwindet vor unseren Augen und nicht mehr da ist. Aber genau das ist damals so passiert, und so berichtet uns die Bibel das. Von daher eine spannende Situation, eine spannende Geschichte. Und wir nennen das heute im christlichen Bereich Himmelfahrtstag. In Deutschland heißt es so, anderswo heißt es Auffahrt. Ich sag mal, in einigen Teilen Deutschlands heißt es auch noch anders. Da heißt es dann plötzlich Vatertag. Jetzt wollte ich gerne mit euch heute über den Vatertag sprechen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wo kommt eigentlich dieser Begriff Vatertag her? Wo Himmelfahrt herkommt, wissen wir ja. Vatertag. Was ist der Vatertag? Und interessanterweise hat dieser Vatertag jetzt erstmal überhaupt keine christliche Prägung, keinen christlichen Hintergrund, sondern der Vatertag kommt im Wesentlichen geprägt aus unseren ostdeutschen Bundesländern, also hat einen relativ atheistischen Hintergrund. Dort wird immer noch von Vatertag oder Männertag geredet, und ich war einigermaßen getröstet, dass dieser Vatertag jetzt kein Ersatz, keine Alternative zum Himmelfahrtstag sein soll, sondern der Vatertag einen ganz absolut profanen Hintergrund hat, nämlich, ich lese mal im Wortlaut, was Wikipedia dazu sagt: Die heutige Form des Vatertagfeierns kam Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung auf, vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen von Brauereiunternehmen ins Leben gerufen. So, dann wisst ihr also, was dieser Vatertag oder der heute so bekannte Vatertag zu sagen hat. Der hat jetzt direkt, würde ich mal sagen, nichts mit dem Himmelfahrtstag zu tun, aber er hat natürlich eine Anlehnung, weil wohin ist Jesus gegangen? Nämlich zum Vater. Und insofern dürfen wir Himmelfahrtstag und diesen Vatertag, nämlich dass Jesus zum Vater gegangen ist, ganz immer wieder besonders bedenken und uns darüber freuen, Wir feiern im Grunde genommen beides. Wir feiern Himmelfahrt, wir feiern Auffahrt in den Himmel, wir feiern Vatertag. Und das ganz bewusst und mit ganzer Hingabe, das ist etwas Besonderes. Das, was die Jünger hier erleben, war schon was Besonderes. Aufgefahren und sie hatten vorher noch Fragen. Richtest du deine Königsherrschaft wieder auf? Und interessant ist, dass Jesus auf diese Frage jetzt nicht so direkt antwortet. Er gibt ihnen nur die Antwort, das ist nicht euer Thema, das ist nicht eure Sache. Aber dass die Königsherrschaft aufgerichtet wird, das stellt Jesus gar nicht in Abrede. Der Zeitpunkt der Königsherrschaft, das ist eine andere Frage. Und da sagt Jesus, Geduld kommt noch. Das ist nicht euer Thema. Interessant ist, dass ja ähnliche Fragen Wochen vorher passierten, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist. Da fragten die Emmaus-Jünger ja genauso, ja, wir dachten, und jetzt kommt die Königsherrschaft Jesu und nichts ist, alles nichts. Und im Grunde genommen musste Jesus ihnen dann da erklären, und da heißt es ja, er legte ihnen das Wort aus vom Anfang der Schrift, alles, was so bekannt war, Mose, die Propheten, überall da, wo von Jesus die Rede war. Und die Emmaus-Jünger waren damals mit Blindheit geschlagen. Die Jünger, die hier um Jesus versammelt waren bei der Himmelfahrt, hatten ein ähnliches Problem. Und ich würde sagen, wir sind da heute nicht alleine, in besser Gesellschaft. Manchmal mit Blindheit geschlagen. Und wir brauchen wirklich geistliche Augen, die sehen. Und wir brauchen Gottes Wort, das uns ja Dinge erklärt. Jesus ist weg. Ist die Geschichte Jesu jetzt zu Ende? Die Himmelfahrt beschreibt die eigentliche Thronbesteigung. Der David, der sagt schon im Psalm 110, Jesus sitzt an der rechten Seite des Vaters. Das ist also schon im Alten Testament klar, diese Sicht, die der David hatte, ohne dass er Jesus gesehen hat, wusste er, dieser Jesus sitzt an der rechten Seite des Vaters. Der David, der sagt, Gott, der Herr, lässt dir sagen, meinem Herrn und König, setz dich an meine rechte Seite, ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Das ist, was David schon sieht im Alten Testament. Das heißt, das, was hier bei den Jüngern jetzt passiert mit dieser Auffahrt, ist nichts, was nicht schon in irgendeiner Weise bekannt wäre. Und Jesus bittet seinen Vater. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir in Johannes 17 das hohepriesterliche Gebet lesen. Und vorher sagt Jesus seinen Jüngern, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand, Tröster, Anwalt, Vertreter, gibt es verschiedene Begriffe, die jeweils aber das Gleiche umschreiben, nämlich den Heiligen Geist, der in unser Herzen kommen soll, der auf uns gelegt wird und der praktisch die Verbindung zwischen uns und dem aufgefahrenen Jesus sicherstellt. Auch das ist kein Geheimnis, was Jesus seinen Jüngern eigentlich sagt, denn es ist schon im Alten Testament, in den Propheten, schon davon die Rede, dass zum Beispiel in Hesekiel schon gesagt wird, ich werde euch das steinerne Herz herausnehmen, ich gebe euch ein fleischernes Herz und in dieses Herz werde ich mein Gesetz geben. Das funktioniert nur über den Heiligen Geist. Er macht uns Gottes Wort klar. Und das ist dieser Geist der Wahrheit. Und da sagt Jesus, ihn kennt ihr, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Tatsache. Wenn Gott etwas sagt, wenn Jesus etwas sagt, dürfen wir uns darauf verlassen und darum dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass der Heilige Geist in uns bleibt, auf uns kommt, in uns bleibt. Wie heißt das so schön? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Beim Heiligen Geist könnte man sagen, geht ins Herz und bleibt. Er ist da. Noch etwas sagt Jesus, haben wir eben auch schon gehört, in meines Hauses, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Aktuell leben wir ja in der großen Wohnungsnot, wir bauen viel zu wenig Wohnungen. Bei Jesus gibt es dieses Problem nicht. Er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und um jeden Zweifel auszuräumen, sagt er, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch ja nicht gesagt. Also ich mache euch keine leeren Versprechungen, sondern es gibt diese Wohnung. Und wenn Jesus sagt, ich gehe zu meinem Vater, dann bereitet er diese Wohnung vor. Übrigens, das mit der Wohnung ist so ein Thema, wer das gerne nachgucken will oder nachschlagen will, der muss sich einfach mal die jüdische Hochzeit anschauen, wie das funktioniert, wie das mit der Wohnung ist, mit dem Brautvater ist, wie das mit dem Bräutigam ist, dass der die Wohnung für die Braut herrichtet. Der Brautvater nimmt die Wohnung ab, ob die dann auch in Ordnung ist für seine Braut, für seine Tochter. Und dann findet die Hochzeit statt und dass diese Hochzeit oder diese Handlung, die dann stattfindet, wenn der Bräutigam die Braut in das Haus holt, das nennt sich tatsächlich Heimholung, die Heimholung der Braut. Und wenn wir davon sprechen, dass Jesus uns diese Wohnung im Himmel vorbereitet hat, dann ist es eine Heimholung, wenn Jesus uns in sein Heim holt, in die Wohnung, die er uns vorbereitet hat. Tatsache, versprochen von Jesus. Jetzt sind die Jünger Jesus aufgefallen, die Jünger stehen immer noch, gucken in den Himmel, sieht man ihn noch, sieht man ihn nicht mehr, nein, er ist weg. Und plötzlich stehen da zwei Engel. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, sag mal, was steht hier eigentlich rum und starrt in den Himmel? Was soll das? Ich finde das so cool, dass die Engel die Jünger so wirklich auf der Basis abholen und sagen, wollt ihr jetzt hier stehen bleiben, in den Himmel gucken oder was sucht ihr? Und das Interessante ist, dass es eben nicht ums Konservieren geht, sondern um ja wirklich die Frage, der Blick ja, aber nicht das Einfrieren der Haltung. Ich gucke nur noch in den Himmel. Ich habe diesen zweiten Punkt überschrieben, der Blick nach oben befreit. Der Blick befreit deswegen, weil Jesus für uns beim Vater eintritt. Er ist letztendlich derjenige, der zur Rechten, so sagen wir es im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und es gibt Situationen, wo er eben nicht nur sitzt, sondern auch steht. Wir denken an den Stephanus, als er gesteinigt wird, da wird uns berichtet, da steht Jesus. Das lässt ihn nicht kalt. Aber Jesus vertritt uns. Es gibt nur einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist der Mensch Jesus. So sagt es der Paulus im Timotheusbrief. Weil Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, kann er vermitteln für uns eintreten. Und das ist die Frage, ob wir uns dessen wirklich bewusst sind. Sind wir manchmal der Meinung, dass wir so als Einzelkämpfer unterwegs sind? Oder ist uns das wirklich bewusst, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass Jesus uns ständig vor dem Vater vertritt? Der Hebräerbrief, der sagt, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschen handgemachte Nachbildung gegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich unmittelbar für uns bei Gott einsetzt. Warum muss Jesus sich für uns einsetzen, ist die Frage. In der Offenbarung lesen wir an einigen Stellen, derjenige, der unsere Brüder und Schwestern anklagt, ist aus dem Himmel herausgeworfen worden. Der Teufel selber, der Ankläger, der Durcheinanderbringer, der uns ständig, ich sage es mal platt, am Zeug flicken will, der ständig vor Gott steht und sagt, der hat aber, wir sagen bei manchen, wenn so Kinder übereinander, der hat mich schon wieder gehauen. Du sollst nicht so immer so petzen. Aber diese Petze, die gibt es immer und die hört auch nicht auf. Er beschuldigt die Schwestern und Brüder, klagt sie an Tag und Nacht. So wie es bei Hiob war. Und der Widersacher möchte gerne alle möglichen Lügen gegen uns vorbringen und er will auch unseren Glauben anzweifeln. Und Jesus hält ihm entgegen. Jesus wird die, die zu ihm gehören, in Schutz nehmen. Und deswegen lesen wir in der Offenbarung weiter, sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft sich von Jesus bekannten. Sie waren bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Lesen wir in Offenbarung 12, Vers 11. Jesus setzt sich für uns ein. Jesus wird immer wieder für uns vor dem Vater eintreten. Wenn Satan sich vor den Vater stellt und uns anklagt, stellt sich Jesus dazwischen und sagt, halt, ich habe bezahlt. Gibt es nichts mehr anzuklagen. Die Anklage ist fallen gelassen. Sie ist, wie es der Paulus so schön schreibt, aus der Mitte getan. Wohin ist diese Anklageschrift gekommen? Sie hängt am Kreuz, weil der Anwalt, der für uns eingetreten ist, Jesus selber sagt, ich nehme die Schuld. Ich finde, das ist etwas, was wir sonst nirgendwo finden, in keiner Religion, sondern nur in der frohen Botschaft von Jesus. Da finden wir, er nimmt meine Schuld auf sich und er setzt sich für mich ein beim Vater. Er ist mein Fürsprecher. Er ist derjenige, der sich für mich einsetzt. Jesus sagt, diese Person, wenn es um mich geht, ist nicht perfekt. Das weiß ich. Aber er ist mir treu geblieben, auch dann, wenn es schwierig war. Und deswegen bürge ich mit meinem Leben und mit meinem Sterben für ihn. Und interessant wird dieser Blick nach oben. Eben dann, wenn es um persönliche Schwierigkeiten geht, wenn es um Schuld geht, wenn es um Sünde in meinem Leben geht und ich damit kämpfe, mich damit auseinandersetze, dann darf ich meinen Blick auf Jesus richten. Bei Jesus Schuld bekennen, bei Jesus ja einfach mich fallen lassen in seine Arme, weil ich weiß, dass Jesus sich für mich beim Vater einsetzt. Jesus sagt ja selber, ich habe alles für dich bezahlt. Ich habe deine Sünde am Kreuz getragen. Deswegen dieser Blick nach oben, der befreit. Und das ist schön. Und er befreit mich auch davon, irgendwelchen Abhängigkeiten, von irgendwelchen Lügen, von irgendwelchen Anfeindungen. des Teufels, der mich ja immer wieder so umkreist und versucht, irgendwo einen schwachen Punkt zu finden, wo er ansetzen kann, da kann ich sagen, Jesus, du hast bezahlt. Du hast mir diese Zukunftshoffnung gegeben, die beschreibt der Petrus so schön. Gott hat uns berufen zu einem Erbe, was bewahrt ist im Himmel, ohne Fehl, ohne Tadel, komplett für uns. Also etwas ganz Gewaltiges, eine Hoffnung, die sicher ist. Wir dürfen bei Jesus abladen. Schuld, die uns beschäftigt, egal was das für eine Schuld ist, was der Hintergrund ist. Wir dürfen unseren Blick auf Jesus erheben und einfach ihn unsere Schuld vergeben lassen. Er kümmert sich darum. Und jeden Versuch vom Teufel, uns danach nochmal zu verklagen, ja, du hast aber, und da war doch, darf ich sagen, ich habe es mit meinem Herrn besprochen und es ist alles in Ordnung. Deshalb kann der Paulus den Römern so ein ganz spezielles Wort schreiben in Römer 8. Das ist ja so ein ganz besonderes Kapitel. Was wollen wir nun hierzu sagen, fragt der Paulus. Und in Vers 34, da fragt der Paulus, ist da noch jemand, der die Erwählten verurteilen kann? Jetzt kann ich da wirklich meinen Namen einsetzen. Wenn ich Jesus gehöre, ist da noch jemand, der dich, der mich verurteilen kann? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, noch mehr. Er ist auch auferweckt worden. Damit ist jetzt die ganze Heilsgeschichte beschrieben. Er ist auferweckt worden und er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Also insofern, wir sagen ja, wenn du Jesus hast, hast du alles. Und wenn du Jesus hast, hast du das Leben. Das stimmt. Hier wird es konkret. Wenn ich Jesus habe und mein Leben ihm gehört, dann setzt er sich für mich ein. Etwas Wunderbares. Noch ein dritter Punkt. Gemeinde lebt vom Handeln. Ich komme nochmal auf die Engel zurück, die Jünger fragen, was steht ihr hier? Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier? Wie heißt es? Und seht in den Himmel. Ich glaube, einige Bibelübersetzungen schreiben und steigt in den Himmel. Also, das ist die große Frage. Wollen die Jünger etwas konservieren? Oder was ist die Intention, die Absicht? Was wollen sie? Wie schön ist das? Wir kennen die Geschichte, wo Jesus verklärt wird und Petrus sagt, ja, hier ist cool, lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine, für Elia eine. Dann haben wir wirklich wunderschöne Gemeinschaft und ach, wie schön ist das. Diese Situation frieren wir ein. Und Jesus muss sagen, alles gut, wir gehen wieder runter ins Tal. Mit dem Wissen und dem Erleben, was wir jetzt gesehen haben. Aber jetzt geht es darum, das anzuwenden und von daher würde ich mal sagen, ja, die Jünger, die hatten vielleicht einen konservativen Gedanken, das Bewahren, dem Hinterhersehen, aber die Engel, die fordern sie auf und machen sie progressiv. Die sagen, so, jetzt nicht mehr hinterher gucken, was steht ihr denn jetzt hinterher, jetzt geht es darum, was ist zu tun. Und da kommt wieder dieser Vers 9 bzw. Vers 8 ins Spiel. Da geht es nämlich um den Missionsbefehl, nämlich dieser Auftrag, das deutlich zu machen, Jesus ist gestorben, auferstanden und er kommt wieder. Gebt das weiter. Und hier sieht man im Grunde genommen auch schon die Strategie in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Also hier ist die Strategie klar, Jerusalem, erstmal in Jerusalem, den Juden zuerst, Judäa, Samaria und dann bis an die Enden der Erde weltweit, global. Das ist der Auftrag, den die Gemeinde Jesu hat, nämlich das weiterzugeben. Jesus sagt nicht, ihr seid ein elitärer Kreis und bleibt dann unter euch und so. Die Apostel, das reicht ja, sondern geht hin in alle Welt. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt und den sollen wir wahrnehmen. In unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld von dieser Auferstehung leben, von dieser Auferstehung reden. Und Spurgeon sagt, dieser Auftrag, den die Gemeinde hat, der geht nicht ohne Kosten. Spurgeon sagt, damit möchte ich schließen, lasst seine Gemeinde nicht zittern. Lasst sie nicht daran denken, die Hand des Unglaubens auszustrecken, um die Arche des Herrn festzuhalten. Die Geschichte der Gemeinde soll eine Wiederholung der Geschichte Christi sein. Harte Aussage, klare Aussage. Wie war die Geschichte Christi? Sie soll verraten, sie soll gepeitscht werden. Sie soll zu Unrecht angeklagt und bespuckt werden. Sie wird vielleicht ihre Kreuzigung und ihren Tod erleben, aber sie wird auferstehen. Ihr Meister ist auferstanden und wie er wird sie auferstehen und Ruhm empfangen. Du kannst die Gemeinde niemals töten, bis du Christus töten kannst. Und du kannst sie niemals besiegen, bis du den Herrn Jesus besiegst, der bereits die Krone des Triumphes trägt. Wenn wir uns das überlegen, Jesus sagt ja, ihr seid meine Jünger, ihr seid meine Nachfolger. Das, was sie mir angetan haben, das werden sie auch euch antun. Wenn wir an unsere 300 Millionen verfolgten Christen denken, dann haben wir so eine Idee davon, was passiert. Insofern leben wir hier noch wirklich in einer Zeit der Gnade und der Ruhe, des Friedens, wo wir das Evangelium weitergeben können und sollen und die Zeit nutzen. Wir sind Nachfolger Jesu. Das, was ihm widerfahren wird, kann und wird möglicherweise auch uns widerfahren. Wir wollen das nicht beschreien, nicht herbeireden, aber wir müssen uns darauf einstellen und wollen uns darauf einstellen. Und wir wollen in all dem, was uns widerfährt, wollen wir allerdings eins tun, Jesus treu bleiben und ihm nachfolgen. In unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld, mit unseren Mitteln und Möglichkeiten, einfach Zeuge für ihn zu sein, auf ihn hinzuweisen. Er ist der Herr dieser Welt und er will Leben retten. Er kann Schuld vergeben, er vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist etwas, was wir für uns persönlich erlebt haben und ausleben dürfen, aber auch den Menschen, denen wir begegnen, das vorleben können und sie einladen können zu diesem Jesus, zu dieser Hoffnung, die Jesus uns macht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Deswegen lasst uns handeln und diesem Herrn nachfolgen, der die Krone schon trägt. Und er hat uns versprochen, dass er uns diese Krone auch geben wird, wenn wir einmal bei ihm sind, wenn wir diese Wohnung, die er vorbereitet hat, beziehen. Darauf wollen wir uns freuen, darauf wollen wir hinarbeiten. Das soll unser Gedanke sein, mit den Füßen auf der Erde, mit dem Kopf im Himmel. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns vorausgegangen bist. Danke, dass du beim Vater bist und dass du uns vertrittst. Ja, danke für dieses unaussprechliche Geschenk. Danke, dass wir in dir ja diesen Anwalt haben, der sich beim Vater für uns einsetzt, Tag für Tag. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns dein Wort ja erklärt, der uns in alle Wahrheit leitet. Danke, dass wir ja die Verbindung mit dir jeden Tag haben dürfen. Herr, wir bitten dich, dass du uns ja wirklich mutig machst und dass wir Menschen sind, die das weitergeben, was du uns geschenkt hast. Vergebung, neues Leben. Danke, dass du die Krone schon trägst und dass du uns zu Menschen machst, die einmal diese Krone haben dürfen, wenn wir bei dir sind. Lass uns treu sein, Herr, und schenk uns jeden Tag neu die Kraft, dir nachzufolgen und ja, diese Nachfolge auszuleben. Danke, dass du da bist und danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Lob und Ehre sei dir. Amen.